Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Ja, hallo liebe Hörer, wir sind uns uneinig, wer anfängt. Benedikt und Stefan besprechen heute für euch den James Cameron-Klassiker The Abyss in der Special Edition. Und Benedikt, das ist ein wichtiger Film für uns, oder?
Absolut, weil wir sind uns beide einig, dass unser beider Lieblings-Cameron ist. Hatten wir, glaube ich, so grob wurde es gesagt.
Ja, also es ist definitiv der Film, so empfinde ich das auch, mit dem Cameron seinen ersten wahren Herzensfilm gedreht hat. Und ein hervorragender Film. Ich mag Terminator 2 auch gerne, ich mag auch Aliens sehr gerne. Aber es ist eigentlich der Film, der sein Herz für das Fantastische so richtig zum Ausdruck kommen lässt. Und der Film mit der Botschaft der guten Aliens.
Jetzt muss man überlegen, was hat denn James Cameron vorher gemacht? Er hat dann diesen Piranha-Aufguss gemacht, die fliegenden Teufel oder auch, so hieß es ja auch irgendwie im deutschen Verleih.
Oder
so
die fliegenden Killer oder sowas.
Oder irgendwie sowas. Und dann hat er mit Sylvester Stallone das Drehbuch für Rambo 2 geschrieben, was auch immer er dort für eine Rolle gespielt hat und wie er dazu kam. Ist ja auch eine lustige Geschichte für sich. Und dann kam Terminator, beziehungsweise bin ich mir gerade nicht sicher, was eher kam. Ich glaube, es war zeitgleich Terminator und Rambo 2.
Ich glaube, Rambo 2 war 85 und Terminator 83, Produktion 84 ja, veröffentlicht.
Dann so. Vermutlich auch durch den Erfolg von Terminator als Action-Schreiber, wahrscheinlich auch dort gebucht. Mhm. Jedenfalls Terminator natürlich sein Meilenstein, sein Grundstein, nicht sein Meilenstein, sein Grundstein. Im Film, im Genrefilm, weil James Cameron hat immer Genrefilm gemacht, auf sehr hohem Niveau und damals noch, darf man Terminator eigentlich als B-Movie bezeichnen? Ich glaube, es waren 6 Millionen Dollar Produktionskosten, was jetzt, glaube ich, auch nicht so wenig war. Wenn man überlegt, was zu der Zeit halt Canon-Filme gekostet haben, ist es schon, glaube ich, das Doppelte oder sowas. Also kommt immer drauf an, was für ein Film. Aber es ging schon eigentlich so in die Richtung B-Movie, aber ein guter Film, ein Riesenerfolg. Aliens dann, die Fortsetzung.
Auftragsarbeit.
Auch eine späte Fortsetzung. Mit 7 Jahren ungefähr. Auch erfolgreich, vermutlich aber auch wegen Alien 1 und den Erwartungen, aber natürlich auch ein hervorragender Actionfilm, also der Umschlag vom Horror aus dem ersten zum zweiten in den Actionfilm. James Cameron ist ein Actionregisseur.
Ja, wobei,
egal, was für ein Thema er auffasst, es ist ein Actionregisseur. Und bei The Abyss ist es ja eigentlich so, dass in dem Film eigentlich fast am wenigsten Action drin ist. Also physische Action, das heißt Explosionen, Schießereien, sowas, Feuer, ja. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Special Effects in dem Film, auch sehr gute Special Effects, die ihrer Zeit weit voraus waren und teilweise altbekannte Special Effects, die gut umgesetzt wurden, also Techniken und Methoden, Modelltrick und so weiter. Und vielleicht wollen wir jetzt erstmal kurz einen ganz kurzen Abriss machen über die Handlung von The Abyss.
Genau, ich fange mal mit der Handlung an. Es gibt eine Crew, die in der Tiefsee auch nach Öl bohren mit besonderen Maschinen, besondere Skills haben, also ein Team unter der Leitung von Ed Harris, der den Teamchef spielt. Und diese Crew wird einberufen von der Regierung, weil ein U-Boot,
ein Atom-U-Boot,
gekentert ist, genau, und die sollen mit ihren Techniken, mit ihren Rigs, mit den ganzen Maschinen das rausziehen, weil sie die Spezialisten für so einen Job sind.
Es geht hier, glaube ich, weniger darum, das U-Boot zu bergen, sondern die nuklearen Sprengköpfe, die sich in dem U-Boot befinden.
Wobei das ja so ein Kniff ist, das wird der Crew am Anfang ja noch nicht gesagt. Die werden geködert. Die werden geködert für diese politische Mission, wo sie sich eigentlich gar nicht drauf eingelassen hätten. Wo auch dann Ed Harris, jetzt kann ich mich wieder sehr gut erinnern, sagt, also für so eine Mission, das ist nicht mein Team, dafür sind wir nicht bereit. Wir sind normale Leute, normale Arbeiter. Genau, also auf jeden Fall steigen die dann hinab ins Meer und kriegen aber an die Seite Militärfuzis. 2, 3 so Typen, die sie mitzunehmen haben, weil es unter offizieller politischer Aufsicht ist.
Das ist dann so der Aliens-Moment, dass dann auf einmal die Marines kommen. Michael Biehn.
Ja.
Auch wieder dabei in einer solchen Rolle.
Ja, zu Michael Biehn kommen wir noch, genau.
Und man ist sich sofort uneinig, wer eigentlich was zu sagen hat auf der Rig. Und es geht dann so weiter, man findet dann das U-Boot und hin und her. Und letzten Endes geht es aber darum, dass ein Kontakt hergestellt wird zu einer außerirdischen Lebensform.
Das ist die Frau von Ed Harris. Nein, ich wollte natürlich noch einen Gag. Also wir dürfen die Frau nicht vergessen. Die Frau ist eigentlich eine wichtige Rolle.
Wichtigste vielleicht.
Die kommt gleich am Anfang. Also aber kurz mal den Filmnamen gucken, wie sie heißt. Laurie war es nicht. Das war bei Halloween. Die Mary Elizabeth Mastrantonio, Die Lindsay, genau. Und Ed Harris hat natürlich den knackigen Namen Bud. Also Ed ist Bud. Lindsay und Bud begegnen sich wieder und sie sind noch ein Paar oder sind sie schon geschieden? Aber er hat noch den Ring am Finger.
Die Scheidung läuft.
Genau, die Scheidung läuft. Er hat noch den Ring am Finger.
Und es ist auch schon eine sehr langläufige Scheidung, glaube ich. Es ist alles schon sehr lange her. Und er hat noch schon noch starke Gefühle und sie erstmal nicht, so nach außen, aber eigentlich ja doch.
Und Lindsay ist diejenige, die am Schiff auch diese Faszination für diese Arbeit wieder entdeckt und so kommen die beiden allmählich wieder zusammen, sagen wir es mal so.
Sie haben beide diese riesengroße Unterwasserkonstruktion, die ja beweglich ist, also eigentlich ein riesiges Unterwasserboot, was sehr langsam voranschreitet, was eben mehr aussieht wie eine Ölplattform, aber eigentlich unter Wasser ist und auf dem Grund sich so ganz langsam fortbewegt. Das ist so dieses große Schiff, Unterwasserschiff, und das haben die beiden, die Brickmans, entwickelt. Und jetzt ist es so, dass sie das beide als ihr Baby sehen und jetzt kommt sie wieder im Auftrag auch der Regierung unter Wasser zusammen mit den Marines und er fühlt sich dann auch gleich ein bisschen angegriffen oder fühlt sich auch was weggenommen und es kommt zu solchen Ex-Ehe-Streitigkeiten, die aber letztlich auch nur aufzeigen, auch immer wieder in Einzelszenen, zum Beispiel wo Ed Harris den Ring ins Klo wirft, dann nach dem Streit.
Große Szene,
der den Ehering ins Klo wirft und dann sofort umkehrt.
Und in was für ein Klo? Da ist ganz eklige blaue Desinfektionsflüssigkeit drin, dieses ganz krasse Zeug. Und greift dann mit der Hand rein. Die Hand bleibt dann blau tagelang.
Ja. Genau. Und holt den Ring wieder raus. Und solche Szenen gibt es ja auch wirklich mehrfach. Ich tue jetzt schon mal an, diese die wunderbare Reanimationsszene, die wirklich zu Herzen geht, einfach weil so viel Energie da drin schicken, so viel emotionale Leidenschaft auch, dem anderen Menschen zurück ins Leben zu holen. Habe ich selten so eindrucksvoll gesehen zwischen Bud und Lindsay Brickman.
Dem Ring, den er noch aus dem Klo hat, großartige Szene, wo dann mal kurz Action im Schiff unten ist und es droht alles ein bisschen zu unter Wasser zu laufen und er hält noch die Hand in diese schwere Metall-Sicherheitsschiebetür und nur der Ring rettet ihn, weil der Ring natürlich irgendwie aus ganz hartem Metallzeug ist, Platinring, und hält die Tür dann noch auf und nur wegen dem Ring können sie den Spalt von der Tür dann wieder komplett öffnen.
Super Szene. Es war Alamantium wahrscheinlich. Also
das ist eine geniale Szene, wo eigentlich dieses ganze Gefühl anhand von diesem einen Symbol Ring und sein Leben wird gerettet und Actionsequenz ist es ja eigentlich, wo das alles so kulminiert. Also er kann da gut mit Motiven spielen. Aber kommen wir zu dem Kontakt. Also das Alien war nicht die Frau, sondern um welchen Kontakt geht es, den die Crew dann nach scheinbarem langem Forschen und Arbeiten, und es wird ja auch immer so schön dieser Ablauf dieser Arbeitercrew dargestellt, die ich kurz gucken, wie sie heißt, die Kimberly Scott, die Lisa One Night Standing, so heißt sie im Film, also eine Kollegin von Bud, die hat da so ihr eigenes kleines Raupenfahrzeug unter Wasser, also so Greiffahrzeug, wo dann der Kaffeebecher so lustig in diesem Waagschale hin und her wackelt, damit er nicht auskippt. Also es wird so dargestellt, wie wenn sie alle sehr gute Kollegen sind, wenn sie sich alle schon sehr lange kennen, sehr gute Freunde.
Das ist auch diese Gruppendynamik wieder, die hervorragend funktioniert. Man schließt sofort alle ins Herz. Es gibt ja auch gleich am Anfang diese Szene, wo dann dieser Country-Song läuft über die Lautsprecher in den ganzen Unterwasserfahrzeugen und alle fangen halt an mitzusingen. Und das ist halt so diese Symbiose zwischen all den Leuten, die schon seit Jahren miteinander arbeiten und eben eine Familie geworden sind. Und das wird eben, ohne das groß erklären zu müssen, in wenigen Handgriffen, in wenigen Szenen und Momenten wird das ganz klar spürbar. Gleich am Anfang. Und man weiß sofort, in was für einer Beziehung alle miteinander stehen und dass sie alle ihr Leben füreinander geben würden. Und jetzt kommen wir nochmal zum ersten Kontakt. Das ist nämlich die Lindsay, die eine Außenmission hat unter Wasser und dann auf einmal einem Alien gegenübersteht. Aliens bei Abyss sehen sehr ungewöhnlich aus, sind diese leuchtende Wesen, die auch man kann gar nicht unterscheiden, ist es jetzt Körper oder Fahrzeug, was sie haben, weil die bewegen sich mit merkwürdigen... Das
sind so kleine Propellerlichtwesen.
Ja, man sieht sie auch ein bisschen unscharf und so, es ist nicht immer alles gleich so erkennbar. Auf jeden Fall aber sehr, sehr, schon von vornherein sehr friedliche, freundlich aussehende Gestalten. Eigentlich auch durch das Licht und das Bunte. Und dieser Kontakt kommt zustande, dann ist er wieder weg und dann erzählt sie das und alle halten sie ein bisschen für, hat sie zu wenig Luft gekriegt oder so. Aber letztlich, was will dieses Alien eigentlich? Das Alien ist nicht umsonst unter Wasser oder die Aliens. Und eigentlich ist das wieder so eine alte Geschichte, der Mensch tut der Erde nicht gut. Es ist einfach, wurde so oft aufgegriffen, ich glaube in jedem zweiten Godzilla-Film ist das immer das Thema, dass Godzilla kommt und die Menschen töten will, weil ja die Menschen so schlecht sind für die Erde, weil sie die Umwelt verschmutzen, weil sie die Meere verdrecken und so weiter und so fort. Und das ist auch, glaube ich, das Grundanliegen, was diese Aliens haben und eigentlich wirklich die Vernichtung der Menschheit planen eigentlich. Lindsay und Bud werden aber letztlich ein positives Beispiel für die Menschheit sein. Es geht auch immer, es gibt ja dann auch diese Szene, wo dann eben Krieg und Gewalt gezeigt wird, wo die Aliens begründen, warum was passiert auf der Erde. Genau dort ist eben nur Hass auf der Erde, aber es gibt eben auch Liebe. Jetzt greife ich schon sehr weit vor, denn wir sind jetzt schon in dem Teil drin, der eben in der Kinofassung nicht enthalten war.
Da machen wir noch einen ganz kurzen Cut, weil das mit Godzilla fand ich gerade interessant, was du gesagt hast. Godzilla oder Gojira ist ja der erste Film von 54, soweit ich weiß. Und die Geschichte kurz davor, ein paar Jahre entwickelt, ist ja ein historisches, politisches Monster. Also es geht ja auch um Zweiter Weltkrieg, war vorbei, Japan zerstört zu großen Teilen, also viel Tod, viel Leid. Und dann haben die künstlerischen Schöpfer ein Wesen erschaffen, das eigentlich die zerrissene politische Situation widerspiegelt. Ja. Und Godzilla ist eigentlich so ein Baby, so ein Geburtsding dieses Zustands, dieses Atomkriegs. Also würde mir Godzilla wurde aus der Atomerde geboren. So. Also die Menschen sind definitiv schuld. Und Abyss ist, finde ich immer ganz spannend, der letzte kalte Kriegsfilm. Genau. Der kam 89 raus. Da könnte ich jetzt sagen, da war ich 3 und bin eigentlich ein paar Monate, nachdem Abyss rauskam, habe ich nie im Kino gesehen mit 3, habe ich rübergemacht mit meinen Eltern, weil die Mauer gefallen ist. Also der kam 89 raus und ist dieser letzte kalte Kriegsbotschaftsfilm.
Und das ist ja auch ein Thema in dem Film. Da geht es ja auch um Sowjetunion und den Westen. Das kommt alles noch mit dazu. Diese ganzen Konflikte auf der Erde, dass der Mensch sich selbst gegenseitig nicht gut tut und damit auch der Erde nicht. Und das ist das, was eben die Aliens die Erde retten wollen vor der Bestie Mensch. Und es geht schon damit los, dass dann eben auf dieser Rig eben zwei Parteien entstehen. Das ist einmal die zivilen Teilnehmer dieser ganzen Geschichte, also alle Ed Harris und seine Truppe. Und natürlich die Militärs, die sich dann ganz schnell als knüppelharte Hardliner in Bezug auf innere Sicherheit USA outen und den Fremdkontakt, der dann doch recht schnell zustande kommt mit dem außerirdischen Wesen. Das ist jetzt die berühmte Szene, wo dieser Wasserwurm entsteht. Und das ist auch eine sehr berührende Szene, vor allen Dingen bei der ersten Kontakt mit dem mimischen Nachempfinden der gegenüberstehenden Person in Form von diesem Wasser, was eben in der Kraft, die das Alien hat, eben zu einer Figur gebündelt wird. Kann ich jetzt nicht anders gut beschreiben.
Wir können da ruhig noch weitergehen, genau. Also das ist ein Vorgriff, auch ein Special Effects technischer Vorgriff vor Terminator 2, die 2 Jahre. Terminator 2 wird ja immer so gelobt, weil der T-1000 aus dem flüssigen Metall sich in jede mögliche Gestalt verformen kann, was er damals revolutionär war. Aber da wird dann immer selten erwähnt, dass er bis 2 Jahre vorher und dann auch Dennis Muren von Industrial Light and Magic mit diesem digitalen Wasserwurm, wie du eben gesagt hast, der dann vor Lindsays Gesicht ihre Züge nachmacht, wie so ein kleines Kind, dass das lachende Elternteil zurücklacht. Das ist großartig. Das ist wirklich auch Verbindung von visuellen Effekten, also was fürs Auge, aber auch mit einer Botschaft, was ins Herz geht.
Und dann auch hervorragend gelöst. Dann gibt es ja diese Szene, also erstmal am Anfang finde ich es so klasse, wo dieses Wesen reinkommt durch die Luke und alle nacheinander aufwachen, sich gegen sich weg, dieses Gespielte, dieses Erstaunen und dieses völlige aus dem Häuschen sein, den Mund nicht zukriegen, das ist auch so hervorragend gespielt von allen, die da in diesem Raum sind und dann dieses Annähern und alle sind sofort, sehen darin nur was Friedliches, da hat niemand Angst oder so, das ist einfach nur eine ganz kindliche Neugierde auch und die ja auch gegenseitig ausgetauscht wird durch dieses Mimenspiel. Und dann kommt natürlich irgendwie noch der böse Marine dazu und dann ist diese Szene, wo dann die Tür schließen dann und dann tut ja das Wasser quasi sich aus der Manifestation eben lösen und zu Boden fallen, auch eine hervorragend gemachte tricktechnische Szene. Das greift bei die Abyss alles ineinander. Diese wirklich tolle Storytelling, die Emotion und eben dieses Effektreiche, diese Tricktechnik greift wunderbar ineinander.
Genau, dieses Digitale dann zum haptischen, echten Wasser. Und hier kommt Michael Biehn ins Spiel in dieser Rolle. Der ist, glaube ich, der erste von diesen bösen Marines, der
Lieutenant
dann auch...
Lieutenant Coffee?
Ja, Coffee, genau. Mit Schnauzbart kaum wiederzuerkennen. Also eine großartige Nebenrolle. Wir kennen ihn ja schon aus Terminator 1 und aus Aliens, wo er da ist immer noch der gute Marine war bis zum Schluss. Hier ist er dann mal der Böse. Spielt die Rolle hervorragend, weil er eben auch psychisch sehr labil ist. Es wird von den ersten Minuten gezeigt, wie er unter Wasser diesem Druck, diese Klaustrophobie, wie er unter panischer Klaustrophobie eigentlich leidet, seine Hände zittern und er seine Hand dann so bewusst wegpackt und das versteckt. Also natürlich eine tickende Zeitbombe, dieser Typ. Ich glaube, tickende Zeitbombe wird sogar so wortwörtlich im Film mal ausgesprochen. Und Coffey sieht dieses Wesen und sieht darin nur den Feind. Und das sagt auch wieder Lindsay, du siehst in allen nur Russen oder du siehst in allen nur den Feind. Ja.
Und diese ganze Situation spitzt sich dann eben zu. Es geht dann so weit, dass die Atomsprengköpfe ja geborgen wurden und dann von Lieutenant Coffey dann eben auch eingesetzt werden wollen, um das Ganze dort zu zerstören, auch das Wesen zu zerstören. Das kommt dann auch irgendwann, geht dann eben dieser Atomsprengkopf geht verloren, er fällt weg in eine tiefe Schlucht, ist aber aktiviert und nun geht es darum, diese Explosion zu verhindern. Und das ist jetzt die berühmte Szene, die Abyss, der Abgrund.
Der Abgrund, das ist die tiefe Schlucht. Da geht's dann, glaube ich, habe es gelesen nochmal, die erste Tiefstation in der erzählten Geschichte soll irgendwie 600 Meter tief sein, wo sie auch schon stockfinster ist. Und dann geht das Ding irgendwie auf 3 Kilometer oder 5 Kilometer runter, ganz tief runter.
Wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist.
Und dann kommt wieder tolle Cameron-Tricktechnik.
Das Wasser.
Jetzt machen wir mal kurzen Cut zu seinen übrigen Filmen, nicht zu lange, aber es wird immer gesagt, Cameron dreht heute alle 10 Jahre mal noch einen Film und dann immer noch den letztgültigen technischen Film. Titanic 97, dann 12 Jahre später Avatar, auch nochmal alles revolutioniert. Und hier in The Abyss, deswegen haben wir am Anfang gesagt, ist das eigentlich so der erste Cameron-Film, da sind wir uns einig, zeigt er die Technik, mit der auch richtige Unterwasser-Seeforscher gearbeitet haben damals. Und ich würde sagen, wir erzählen jetzt auch noch ein bisschen drauf los, was da alles wichtig ist. Sie haben Tauchtraining gemacht, also die Darsteller mussten richtig hartes Tauchtraining durchgehen und es wurden spezielle Anzüge, soweit ich weiß, gefertigt, dass die sich in ihren Tauchanzügen miteinander verständigen können, dass sie kommunizieren können. Auch Cameron war mit im Wasser, zwar nicht so tief wahrscheinlich, aber hat mit denen gesprochen über Mikro, um denen Unterwasseranweisungen zu geben. Das würdest du halt alles per CGI machen und die haben sich da in so ein fettes Bassin reingesetzt und ich glaube...
Das war sogar ein kleines Atomkraftwerk.
Ein Kernkraftwerk, ja, richtig. Atomkraftwerk. Ein nicht fertig gebautes Atomkraftwerk in den USA, egal welcher ja. Bundesstaat, was irgendwie schon zig Millionen gekostet hat, was dann aber nicht fertiggestellt wurde. Und es war damals, habe ich gelesen, das größte freistehende Bassin oder das größte wasserfassende Bassin der Welt. Und da hat Cameron gesagt, gut, da drehe ich meine Unterwasserszenen. Genial.
Und dort haben die auch viel reingebaut, auch Kulissen in dieses Bassin reingebaut. Das ist ja auch wirklich diese ganze Ausstattung und das Design. Da sind wir jetzt auch schon wieder bei Aliens. Das ist alles so hervorragend ausgearbeitet, so minimalistisch, so nützlich alles. Alles sehr kalt, Metall viel, alles so sehr klein, hervorragend gemacht von innen wie von außen. Und in diesem Bassin, genau, das war auch, man hat zum Beispiel auch diesen Bassin, weil die hatten ja auch großes Problem damit, dass es zu hell war. Natürlich war das Bassin nicht sehr tief, also hatte man am Tage auch Sonneneinstrahlung und das hat man nicht gebraucht, weil eben 600 Meter unter Wasser ist es nun mal nicht so hell. Und da hat man ja mit so vielen kleinen Plasteperlen, hat man auf das Wasser geschüttet, das ist eine geschlossene Decke da war, die man aber trotzdem leicht durchdringen konnte.
Richtig, es war noch eine Plane oben drüber und weil das trotzdem reflektiert hat, haben sie da noch solche Plastikkugeln reingemacht, genau. Und jetzt kommen wir zum Wasser, sie atmen Wasser.
Das Trickster
aber. Also ich habe gelesen, Ed Harris, also der Schauspieler, der atmet das Wasser nicht selber. Kurze Erklärung, in dem Film wird atembares Wasser dargestellt, also eine Entwicklung, die es eigentlich wirklich gibt, weil man in der Tiefe ganz tief unter Meeresspiegel so viel Druck hat, dass es einen zerquetschen würde. Also man kann nicht mit Luft atmen. Und das Wasser atmet sich zwar schwerer, ist aber scheinbar in dieser Tiefe zuträglicher für den Körper und in dieser schweren Tiefe kannst du mit dem Wasser besser überleben. Und die Szene, wo die Testratten in dieses Wasser reingeschmissen werden und jeder denkt, die sterben gleich, das haben sie wirklich so gedreht. Die haben die Ratten in das Wasser geschmissen. Diese Testratten, die dem Ed vorgeführt werden, weil er der Erste ist, der runter muss, die atmen dieses Wasser. Aber bei Ed Harris haben sie es getrickst. Da haben sie das Wasser vor das Visier noch eine zweite Ebene gemacht und er atmet natürlich normale Luft.
Ja. Weil man ja auch nicht so tief war. Jedenfalls ist dann Ed Harris der Auserwählte, der in diese Schlucht herunterfährt, um diesen Sprengkopf zu sichern. Und das ist auch eine sehr emotionale Szene, weil die ist auch ganz ruhig und sehr bedächtig, weil Ed Harris, es dauert auch gefühlt 20 Minuten, bis er da unten ankommt. Das ist natürlich im Film sehr viel kürzer, aber es ist nicht langatmig, es ist einfach passt. Und er kommt eben an, kann eben dann auch diese Kommunikation über das Pad, was er hat, weil er kann nicht sprechen, wenn er die Flüssigkeit atmet. Und deswegen kommuniziert man ja über eine Tastatur. Und das ist auch sehr anrührend, weil dort eben nur wirklich ganz kurze, knappe, knackige Sachen gesagt werden können. Man merkt dann auch langsam, dass sein Gehirn schwindet, weil er zu tief kommt, zu viel Druck. Und dann werden die Nachrichten immer ganz komisch und alle machen sich Sorgen. Und am Ende ist er halt weg. Und die Bombe wird aber gesichert und er ist im Prinzip am Verenden, weil sein Vorrat an Sauerstoff im Wasser nicht reicht, um wieder aufzutauchen oder irgendwas zu machen. Und dann wird er gerettet.
Und wollen wir jetzt den Schluss verraten? Müssen wir ja. müssen wir den Film analysieren. Ja, jetzt können wir ganz fies sein, können sagen, das war der Abgrund. Jetzt kommen die letzten 30 Minuten, schaut es euch selber an. Nee, aber worauf ich raus wollte, der Film bleibt bis dahin eben spannend.
Und auch darüber hinaus.
Ja, natürlich. Und wie du sagst, er geht da runter, er sinkt da runter. Das ist kein Actionfinale. Kein typisches, der geht da runter auf die nächste Mission, aufs nächste Level, aufs Tiefseelevel. Und dann kommen, kannst du jetzt gern mehr dazu sagen, tricktechnisch revolutionäre Szenen, die in der Kinofassung vielseitig rausgeschnitten wurden.
Das ist so, dass tatsächlich der gesamte ethische Aspekt, den die Außerirdischen eigentlich verfolgen, in der Kinofassung gar nicht vorkam. Das heißt, wenn man die Special Edition heute guckt, ist es so, dass wenn Ed Harris dann gerettet wird und auf dem Raumschiff der Aliens ist, ist auch toll, wo sich dann das Wasser quasi für ihn wie bei Moses, es teilt sich das mal Wasser in diesem Hangar, sage ich mal, und dort tauchen halt die Aliens auf, hinter der Wasserfront und er steht eben im Trocknen und ist nun eigentlich der letzte Zeuge dieser Welt und muss eben nun, steht da und wird gefragt, ja du, warum ist die Menschheit überhaupt berechtigt, noch weiter zu existieren? Und er sieht dann eben über Monitoring oder über die Aliens zeigen ihm das, dass eben gerade zum Beispiel diese berühmte Flutwelle, die irgendwo vor Malibu oder sonst wo sich auftürmt, hunderte Meter hoch gefühlt, eine Riesenwelle und darauf ist, stehen bleibt und dann nur darauf wartet, auf die Welt hinabzustürzen, alles hinwegzuspülen, eine Sinnflut, eine Katastrophe zur Reinigung der Erde. Und dann ist es wirklich nur dieser eine Satz, den Bud seiner Lindsay schreibt, im Delirium schon, wo er sagt, ich liebe dich. Und das den Aliens genügt, dass sich ein Mann aufopfert für alle anderen, fast schon eine Jesusfigur, das ist jetzt wieder sehr weitgreifend, aber eben sich dafür opfert, für auch natürlich für die Liebe seines Lebens, dieses Problem zu beseitigen. Und er steht eben da und die Aliens sagen, ja, für die Liebe lohnt es sich, die Erde zu erhalten, egal was auch noch Schlimmes passiert. Die ganz blumige, sehr, sehr überblumige finale Aussage ist dann letztlich, was auch im Film gesagt wird, mehr so über, glaube ich, über Nachrichten sprechen, so, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns alle an einen Tisch setzen müssen und alle miteinander Frieden schließen müssen. Wir finden uns alle toll, fassen uns an die Hände und gehen zusammen ins Kino oder was auch immer.
Aber das ist zeitlich interessant, dass da wirklich gerade das letzte Jahr vom geteilten Deutschland war. Also es passt schon.
Ja.
Ja, es passt super. Es ist besser als Hasselhoff.
Auf jeden Fall. Am Ende hat nämlich Abyss die Mauer zum Fallen gebracht.
Das wollen wir mal an der Stelle sagen. Die Abyss hat die Mauer zum Fallen gebracht.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher mit dem Release im Kino in den USA. Das wäre jetzt auch nochmal spannend. Das finden wir aber schnell heraus.
Also kurz mal zu den Spielzeiten. Also der Release war 1989 und da hat der Film über eine halbe Stunde weniger gedauert. Also ich glaube so um die 137 Minuten.
In Deutschland, Westdeutschland, ist der Film am 28. September 89 ins Kino gekommen.
Oh, das ist interessant.
Und in den USA am 9. August 89.
Das ist aber auch für die damalige Zeit, möchte ich an der Stelle sagen, ein schnelles Hintereinander.
Sehr schnell.
Sehr schnell.
Und es gibt auch vielleicht einen Grund, denn als Fox bekannt gegeben hat, dass die Abyss gedreht wird, da haben sich zwei beziehungsweise vier Leute gleich die Hände gerieben. Und zwar waren das zum einen Dino De Laurentiis, der sofort einen eigenen Film in Produktion gegeben hat. Der kam sogar eher auf den Markt, wenn ich mich nicht irre. Und zwar war das Leviathan mit Peter Weller. Auch ein guter Film, fast identisch mit die Abyss vom Setting her, war auch der Alien-Designer vom Raumschiff, hat dort auch das Untersee-Areal gebaut. Der Set-Designer, um das nüchterne Raumschiff-Design. Dort geht es aber auch um ein Unterseemonster, das am Ende eher wie ein japanischer Kaiju aus den 70ern aussieht. Also da sieht man auch, da wurde nicht viel Geld in die Hand genommen. Es war, glaube ich, auch der letzte Film von Kosmatos, der Rambo 2 inszeniert hatte. Danach ist er in Rente gegangen, weil es ihm auch gesundheitlich nicht so gut ging. Und dann gab es noch einen richtigen B-Movie von den Rambo-Produzenten. Da sind wir schon wieder ein zweiter, und zwar von Weiner und, wie heißt der andere? Jetzt bin ich schon wieder raus.
Benedikt, schaut mal nach. Such gerade einen seiner 5000 DVDs. Oder waren es mehr? Sorry. So, wie heißt er?
Deep Star 6 heißt der Film, von Sean S. Cunningham, von dem Freitag der 13. Regisseur inszeniert. Und produziert von Mario Casar und Andrew Weiner.
Ach, die sind ja Total
zwei
Recall.
Großartige Produzenten, die auch
Terminator 2
Business gemacht haben, eben. Aber diese Gurke dazwischen geschoben haben. Also wirklich, es ist wirklich so, dass Abyss wurde angekündigt und zack, kamen auf einmal die anderen und sagten, wir müssen jetzt auch noch so einen Film machen, um da im Fahrwasser zu bleiben. Und die Abyss war auch nicht sehr erfolgreich im Kino. Im Gegensatz zu den anderen Filmen, die auf ihre Art und Weise in ihren Rahmen tatsächlich erfolgreich waren und eben das Thema vorweggenommen haben. Das heißt, eigentlich kam es eben so vor, als wäre die Abyss das Fahrwasserprodukt. Und das hat dem Film, glaube ich, auch geschadet im Kino. Mhm.
Okay, deswegen hat der Film bis heute auch nicht so den, oder leider heute nicht mehr den Status wie eben Terminator 2 oder Aliens. Und kurz zur DVD-Veröffentlichung, die ist ja immer noch in Pan-Scan leider, also nicht anamorph. Die Fans reiben sich seit Jahren die Hände und bitten James Cameron endlich mal eine ordentliche Blu-ray von The Abyss rauszubringen, weil bildtechnisch macht der Film das allemal her. Das ist fast ein beeindruckendster Film. Und ich wollte nur kurz sagen, die Special Edition dauert, wie gesagt, 164 Minuten. Und da hatte Cameron damals bei Kinoauswertung schon den Final Cut, das Recht, hat aber dann gesagt, okay, na gut, der ist vielleicht doch ein bisschen zu lang, den müssen wir irgendwie auf 130, 135 Minuten runterkürzen. Und da ist, wie du sagst, eben ganz viel Inhalt verloren gegangen. Also auch Effekte,
viel aber... Viel Botschaft eigentlich, ja, ja, auch vor allen Dingen. Jetzt muss man sagen, dass tatsächlich, wenn man mal im Netz ein bisschen recherchiert, dass Cameron es scheinbar ähnlich hält wie mit Terminator 2, der neulich in der super Neubearbeitung und lass mich lügen, 4K oder irgendwas.
Naja gut, ich habe den ja im Kino gesehen und auch rezensiert, genau. Der war schon gut. Also die haben das negativ komplett neu abgetastet.
Genau. Das war jetzt nicht negativ gemeint, aber genau das hat er jetzt eben auch mit weiteren seiner Filme vor und dann steht die Abyss auch mit auf der Liste. Das heißt, die Abyss wird vielleicht dann auch nochmal im Kino kommen, limitiert. Und dann in einer entsprechenden Blu-ray oder 4K oder UHD, was auch immer, herauskommen. Wir sind uns beide einig, dass die beste Edition, die es momentan auf dem Markt gibt, ist die Laserdisc von Fox. Mhm. In der Special Edition, die habe ich natürlich, ja. Erstens wartet sie natürlich mit einem schönen Klappentext auf, der sehr umfangreich ist. Und es gibt auch als Bonusmaterial die 60-minütige Dokumentation, die sehr empfehlenswert ist, wo man auch mal sieht, wie eben zum Beispiel dieser Kernkraftwerk-Tank dort benutzt wurde oder wie das aufgebaut wurde. Und weil diese, der ist ebenfalls, also hier ist auch die Special Edition ist das, die lange Fassung in Widescreen, CinemaScope, natürlich auch auf der DVD in Letterbox hier ebenfalls, aber das Gute ist, dass ich das hier verstellen kann auf dem Fernseher über den LD-Player und kann tatsächlich das Ganze auf dem vollen Fernseher quasi ordentlich aufziehen, dass ich trotzdem das CinemaScope habe und ein volles CinemaScope-Bild habe, ohne einen Qualitätsverlust zu haben im Bild. Das heißt, ist die Laserdisc, kann man bestimmt noch kaufen für 120 Mark West, irgendwo im Fachgeschäft ihres Vertrauens.
Gut, jetzt sind
93 rausgekommen ist die Laserdisc.
Jetzt sind wir eigentlich schon ziemlich gut durch mit The Abyss.
Wollten wir noch was zu Michael Biehn? Hatten wir ja schon gesagt.
Wir haben was zu Michael Biehn gesagt. Ein bisschen was können wir noch ein bisschen in die Tiefe gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir fällt noch gerade ein, dass der Spruch, der ist auch sehr schön, wenn du lang genug in den Abgrund schaust, dann schaut der Abgrund irgendwann dich an. Finde ich großartig. Mussten sie damals für die Kinofassung auch rausschneiden übrigens. Habe ich gelesen, weil es in irgendeinem anderen Film als mündliches Zitat verwendet wurde, im Horrorfilm ein halbes Jahr vorher. Und da hat er gesagt, das schneide ich jetzt erstmal raus. Passt natürlich aber in dem Film am besten.
Die Abyss war mit sehr hohem Budget veranschlagt, also 70 Millionen US-Dollar. Wenn man überlegt, dass James Cameron eigentlich erst seinen vierten richtigen Spielfilm inszeniert hat und seinen zweiten richtig großen. Ein weltweites Einspiel schätzt man auf 90 Millionen. Das sieht man, dass da wirklich miese gemacht worden. Denn das ist natürlich nichts. 20 Millionen mehr als die Kosten. Das deckt nichts, was da noch an Nebenausgaben zustande kommt. In den USA um die 50 Millionen eingespielt. Ist eben vielleicht auch viel zu intellektuell gewesen für die Amerikaner. Ich will die Amerikaner nicht als Idioten hinstellen.
Das machen wir nicht, nee.
Aber nee. Es war ja oft genug so, dass bestimmte Filme in den USA nicht funktioniert haben, weil sie eben zu wenig Bam hatten, sage ich jetzt mal so blöd. Sind wir jetzt bei Shining zum Beispiel, wo es auch die extra lange Version gab in den USA, um den noch irgendwie zu erklären, wie der Film funktioniert, was in Europa nicht notwendig war.
Mir fällt jetzt noch was ein zu den Special Editions. Genau, Camerons Aliens von 86 war der allererste Film, der in einer Special Edition in so einem Art Director's Cut rauskam. Und zwar war das 91, im selben Jahr, als sein Terminator 2 in seiner damalig kürzeren regulären Kinofassung ins Kino kam und ja ein Bombenerfolg war. Cameron hatte eben mit Terminator 2 so viel Geld verdient, dann 91, nachdem er gefühlte knapp 10 Jahre im Geschäft war, dass er sich auch auf weitere Projekte wie True Lies, der ja auch massig bombastisch viel Geld gekostet hat, ein toller Film ist, auf seine Klassiker wieder zurückbesonnen hat, gesagt, ich bringe jetzt meine ultimativen Fassungen raus. Und das war dann eben Aliens als erster und The Abyss kam auch 93 nochmal ins Kino in dieser Langfassung. Und ich glaube auch Terminator 2 kam damals nochmal in dieser längeren Fassung irgendwann in den 90ern. Ich glaube, 96 kam der auch nochmal ins Kino. Also immer so in ein paar Jahren Abstand hat er die Filme nochmal reingebracht.
Titanic lief ja später auch nochmal, allerdings nicht als längere Fassung, sondern als 3D-Fassung im Kino.
Stimmt, und Avatar lief auch in der Extended-Fassung ein Jahr später nochmal im Kino. Okay, also Cameron ist ein Versionsfetischist, kann man sagen, aber bei seinen Filmen, finde ich, bringt es wirklich. Weil eben bei Aliens, bei Terminator 2 und auch vor allem bei The Abyss ganz viel Content zum Film hinzugefügt wird.
Also die Kinofassung von The Abyss wird heute niemand mehr gucken wollen und die wird auch niemandem von irgendwem empfohlen werden, weil sie wirklich eine ganz andere Fassung ist, also auch eine schlechtere. Ich will nicht sagen, dass der Film dann schlecht ist, aber schlechter, weil einfach die Special Edition ist so rund und in der Länge auch nicht langatmig, sondern genau richtig einfach für den Film. Das ist genau der richtige Film zum einfach mal hinfläzen und sagen, jetzt gucke ich mir mal 2,5 Stunden richtig gutes, technisch optimales, auch heute noch technisch aktuelles Kino an, das eine Botschaft hat, gute Schauspieler. Ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz auf die Reanimationsszene eingehen, die ich angesprochen hatte vorher, okay, die wirklich so genial ist, wo eben Bud Brickman seine Frau wiederbeleben muss, weil die beiden sind in einem U-Boot gefangen, das vollläuft mit Wasser und es gibt nur noch Luft für einen, um zum Schiff zurückzuschwimmen, zu der Rig zurückzukommen. Also soll das Ed Harris machen, weil er schneller ist und dann irgendwas holt, um sie abzuholen, klappt aber alles nicht. Letzten Endes muss Ed Harris seine Frau beim Ertrinken beobachten, sie dann ansacken und dann rüber zurückschaffen, dort wiederbeleben. Und diese Wiederbelebungssequenz, die ist auch so lang, so unerträglich lang. Und dann wirklich dieses Spiel von Ed Harris, wo er auf sie einschlägt und ihr auch ins Gesicht schlägt. Warum, verdammt, bist du jetzt tot? Wach gefälligst auf, obwohl du jetzt seit 5 Minuten schon tot bist. Aber im Eiswasser hat man ja immer noch ein bisschen Chancen. So, das ist immer diese Fiktion, beziehungsweise ist ja auch möglich. Aber das ist so dermaßen gut gespielt, das treibt mir auch immer die Gänsehaut. Er ruft ja auch irgendwie Lebe oder sowas dann ganz und prügelt mit der Faust auf ihren Brustkorb ein. Eine tolle Szene, hervorragend.
Ja, er geht komplett aus sich raus, ja.
Ja.
Okay, dann beenden wir das langsam. Wir empfehlen euch diesen Film und wünschen uns ganz einfach, dass der nochmal in der restaurierten Fassung irgendwann ins Kino kommt. Da gehen wir auf jeden Fall rein,
ja,
und tauchen in diese Welt von James Cameron.
Mit dem Sound dazu im Kino stelle ich mir großartig vor.
Ja.
Und natürlich dann für den Heimkinomarkt ein vernünftiges Release.
Natürlich, natürlich. Das wünschen wir uns. Jim, du hast uns gehört. Und an die Hörer waren wir jetzt lange in der Tiefe und tauchen wieder auf. Macht's gut. Ciao.